Wer zu uns kommt, wird motiviert, motiviert, motiviert. Und der durchschnittliche Raucher braucht im Leben bis zur lebenslangen Abstinenz 6 Aufhörversuche. Das klingt sehr viel, aber jeder Versuch bringt einem dem Ziel näher. Und jeder Versuch zählt was. Und jede Zigarette, die man nicht mehr raucht, ist ein immenser Gewinn für die Gesundheit. Insofern ist es einfach toll anzufangen. Das heißt, nach 2-3 Tagen mehr riechen und schmecken. Nach wenigen Tagen hat man deutlich mehr Luft, weil das Kohlenmonoxid abgedampft ist. Man hat also 5% schon allein nach 2 Tagen mehr Lebensfrische, mehr Energie.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen bei Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Viele wünschen sich mehr Luft bei Alltagsaktivitäten, mehr Energie und besseren Schlaf. Davon profitiert dann auch die Herzgesundheit. In dieser Folge möchte ich daher über einen Faktor reden, der oft unterschätzt wird, um genau das zu erreichen. Ein Grund: Er ist eng mit Gewohnheiten und mit schlechtem Gewissen verbunden. Und das löst bei vielen natürlich sofort Abwehr aus. Neugierig geworden? Dann hören Sie doch einfach mal rein in das Gespräch mit Privatdozent Dr. Tobias Rüther vom LMU-Klinikum München. Nur Mut, Sie werden sicher wichtige Tipps für sich oder für andere Betroffene mitnehmen. Und damit ein herzliches Hallo, Dr. Rüther.
Hallo.
Schön, dass Sie mein Gesprächspartner sind. Dr. Rüther, ich habe ja bewusst in der Anmoderation gerade nur den Nutzen erwähnt, den wir durch unser Gespräch möglichst erzielen wollen, aber nicht den möglichen Auslöser für Atemlosigkeit. Den Tipp, so einzusteigen, haben Sie mir gegeben im Vorgespräch. Und weil Sie das kennen mit dem schlechten Gewissen und der Abwehr bei Ihren Patienten. Lösen wir also das Rätsel vielleicht auf. Worum geht es denn bei Ihrer Arbeit speziell?
Naja, also natürlich kommen zu mir 600 Leute zu uns in die Tabakambulanz, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Und viele von denen haben natürlich auch eine Erkrankung, wo der Körper ihnen sozusagen ein Alarmsignal gegeben hat, jetzt müsstest du schon mal aufhören. Sei es eine Lungenerkrankung, eine COPD zum Beispiel, so eine obstruktive Lungenerkrankung. Oder eine maligne Erkrankung. Oder einfach nur, dass sie merken, jetzt werden sie älter, jetzt wird es alles ein bisschen beschwerlicher. Und dann solchen Menschen zu erzählen, wie schlimm das Rauchen ist, bringt gar nichts. Sondern wer zu uns kommt, wird motiviert, motiviert, motiviert. Die gesamte Suchtmedizin, Suchttherapie geht nur mit Motivation. Weil dann, wenn ich motiviert bin, dann kann ich mein Verhalten auch ändern. Und es geht ja immer darum, um Verhalten zu ändern. Das heißt, unsere Hauptaufgabe ist, Menschen zu motivieren und Menschen vielleicht auch ein bisschen zu erzählen, ein bisschen Geschmack drauf zu machen, wie toll das ist, wenn man nicht mehr raucht, weil es ist nämlich ganz toll.
Genau, das wollen wir nämlich genau mit dem Podcast erreichen. Sie haben es erwähnt, es geht um das Rauchen, um den Suchtfaktor durch Tabak, durch vielleicht auch das Nikotin, durch die Gewohnheiten, die damit verbunden sind. Und Sie sind da der absolute Profi, weil Sie das schon seit, ich glaube, mehr als 20 Jahren in der Suchtambulanz da in München machen. Genau. Nach Ihrer Erfahrung, was bremst denn Menschen, also sagen, wenn sie bei Ihnen schon mal sind, ist der erste Schritt getan, aber was bremst denn sonst allgemein Menschen am häufigsten beim Aufhören? Ist es der Stress, der Angst vor Entzug, der Angst vor der Gewichtszunahme?
Also Rauchen ist eine Suchterkrankung wie jede andere auch, mit hohen Rückfallquoten und Zigaretten haben ein sehr hohes Suchtpotenzial. Das heißt, mit dem Rauchen aufzuhören ist schwieriger als, erschrecken Sie sich, mit Heroin aufzuhören, wenn man sich die Rückfallquoten anschaut, oder mit Alkohol aufzuhören, weil Nikotin eine extrem stark suchtmachende Substanz ist und das Nikotin in der Zigarette mit dem ganzen Psychischen, was drumherum ist, und diesen kurzen Pausen, diese kurze Halbwertszeit, die Nikotin hat, man muss ja alle 2-3 Stunden wieder rauchen, um nicht in den Zug zu kommen. Das wird mit Alterssituationen verbunden. Das nennen wir psychische Abhängigkeit. Können wir nochmal nachher uns genauer anschauen. Und diese Kombination macht es zu einem sehr starken Suchtmittel, wo man auch extrem Angst hat davor, dass man irgendwie, wenn man es nicht mehr hat, dass was ganz was Schreckliches passiert. Und eins unserer Hauptschwerpunkte ist eigentlich, die Menschen davon zu überzeugen, dass nichts Furchtbares passiert, sondern nur Tolles, wenn man aufhört zu rauchen. Mhm.
Und das erklärt dann wahrscheinlich auch, also Sie sagten, das ist so ein starker suchtmachender Faktor, dass die Tabakabhängigkeit so zäh ist. Also dass es meistens gar nicht mal mit einem ersten Anlauf getan ist, sondern durchaus eher die Regel als die Ausnahme ist, dass mehrere Anläufe nötig
sind. Genau, also Rauchen aufhören, wie bei allen Suchterkrankungen, beim Rauchen auch, ist ein Weg. Rückfälle pflastern diesen Weg. Und der durchschnittliche Raucher braucht im Leben bis zur lebenslangen Abstinenz 6 Aufhörversuche. Das klingt sehr viel, aber jeder Versuch bringt einem dem Ziel näher und jeder Versuch zählt was und jede Zigarette, die man nicht mehr raucht, ist ein immenser Gewinn für die Gesundheit. Insofern ist es einfach toll anzufangen. Wir entkatastrophisieren auch die Rückfälle, wir sagen, das gehört dazu. Bleib bitte auf dem Weg. Und wer auf dem Weg bleibt, der schafft es auch.
Und was können Sie Menschen mitgeben, die eben aus den ersten vergeblichen Versuchen schließen, ich habe halt einfach keine Willenskraft?
Naja, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe schon 5-mal aufgehört zu rauchen, dann sage ich, das muss Ihnen sehr wichtig sein. Jetzt wollen wir mal gucken, warum ist Ihnen das so wichtig? Es ist 5-mal machen, ist ja toll. Dann sage ich, wie lange haben Sie es denn schon geschafft? Was waren Ihre Strategie? Ja, 2 Wochen. Aber dann bin ich wieder rückfällig geworden. Dann gucken wir uns mal an, wie haben Sie das gemacht? Was war in diesen 2 Wochen? Und erstmal gucken, was ist da überhaupt passiert? Wie habe ich das geschafft? Was sind meine Strategien? Und dann kann man gucken, wie kann ich es das nächste Mal besser machen? Man lernt aus Rückfällen. Und durch dieses Lernen an Rückfällen ist man schwupps und ohne Stress und ohne, dass man sich Vorwürfe macht, in der Rauchfreiheit rein. Ich sage das immer so ein bisschen so, wie wenn ein kleines Kind Radfahren lernt. Dann wackelt es so ein bisschen und der Papa muss am Anfang noch ein bisschen halten oder die Mama. Und dann fällt es auch mal hin und weint vielleicht. Dann darf man aber nicht sagen, oh, jetzt warten wir mal 3 Wochen. Dann setzt man dich wieder auf Fahrrad und sagt, nein, das tröst mal. Komm, mach's nochmal. Und dann ist es schon wieder ein bisschen sicherer auf dem Fahrrad. Und dann fährt es vielleicht doch nochmal ins Gebüsch. Dann lachen wir alle nochmal. Und irgendwann plötzlich macht's Klick. Und der Kleine kann Radfahren. Und so ist im Rauchen aufhören auch. Irgendwann macht's Klick und Sie haben's. Jetzt bin ich immer abstinent und radel strahlend durch die frische Luft in mein Leben, um bei dem Bild zu bleiben.
Hört sich klasse an. Und ich schließe daraus, es gibt also Strategien, die funktionieren. Denn das Wichtigste ist ja wirklich dann, das positiv mitzugeben, dieses How-to. Ja, ich will's gerne machen, aber wie funktioniert's denn? Mit welcher Strategie haben Sie denn gute Erfahrungen gemacht? Was funktioniert?
Naja, also die Patienten, die zu uns kommen, sind ja schon abhängig. Abhängig heißt, dass sie also jetzt nicht einen Tag mal nicht rauchen können oder mal 5 Stunden nicht rauchen können, sondern wirklich jeden Tag rauchen müssen. Und die meisten der Patientinnen, die zu uns kommen, rauchen morgens in den ersten 5 bis 10 Minuten ihre erste Zigarette, weil das einfach ein ganz starkes Zeichen für die Abhängigkeit ist. Und da ist es schon so, dass da eine starke körperliche Abhängigkeit besteht nach Nikotin. Der Körper ist Nikotin gewöhnt über 20 Jahre oder länger, und eine psychische Abhängigkeit, weil die Zigaretten im Leben einfach dazugehören. Die strukturieren den Tag, die sind bei sozialen Kontakten dabei, die sind bei Einsamkeit, bei Langeweile dabei. Und genau diese beiden Faktoren schauen wir uns an. Wir behandeln die Entzugserscheinung mit Medikamenten, dass die Menschen erstmal keine Entzugserscheinung haben. Und in der Zeit, in der wir die Medikamente geben, konzentrieren wir uns ganz auf diese psychische Abhängigkeit. Wofür brauche ich die Zigarette? Was kann ich machen, um mich zu belohnen? Was kann ich machen, um mit anderen weiter soziale Kontakte zu haben? Wie strukturiere ich meinen Tag ohne die Zigarette? Und was mache ich mit dem wahnsinnigen vielen Zeit, die ich jetzt habe, weil ich die Beschaffung der Zigarette nicht mehr brauche? Zum Beispiel morgens nochmal an der Tanke vorbeizufahren, obwohl ich abbiegen muss mit dem Stau, was mir manche erzählen. Oder eben früher zu einem Meeting zu kommen, weil ich ja noch rauchen muss. Oder in dem Meeting schon Stress zu haben, weil ich weiß, 1,5 Stunden bin ich unkonzentriert. Das sind ja alles Dinge, die wegfallen. Damit muss man aber umgehen, wenn man das gewohnt ist. Und diese Kombination macht
es. Gehört ja auch dazu, sich selber überhaupt mal diesen Weg oder diese Schritte überhaupt mal klar zu machen, wie so eine Zigarette einem den Tagesablauf prägt.
Wir nennen das in der fachlichen nennen wir das Psychoedukation. Das ist sehr wichtig, dass man mit dem Patienten bespricht und dass der Patient selber klar wird, welche Funktion hat die Zigarette. Zum Beispiel, wenn eine Patientin, jetzt gestern war es wieder eine da, wenn eine Patientin zu mir kommt und mit dem Rauchen aufhören will, jetzt sofort sage ich, nee, ich gebe Ihnen jetzt mal einen Zettel mit und Sie machen auf den Zettel vor jeder Zigarette einen Strich und sagen mir, in welcher Situation das war und ob sie notwendig war. Und nach ein paar Tagen treffen wir uns wieder, damit man überhaupt mal der Funktion der Zigarette sich bewusst wird und als erwachsener Mensch sich auch entscheiden kann, okay, das bringen mir die Zigaretten und darauf verzichte ich bewusst, um was noch viel Tolleres zu erreichen. Das ist immer, weil sehr viele Raucher sind ambivalent. Sie wollen natürlich gerne rauchen, weil ihnen das sind ja keine dummen Menschen, sondern das bringt ja ihnen was. Nikotin ist ja etwas, was den Menschen stimuliert und was.
Ein Belohnungsfaktor ist.
Und stimuliert das Belohnungszentrum im Gehirn, das Dopamin, wie alle anderen Drogen, wie aber auch Musik, wie Freude, wie ein Lächeln, wie ein Kuss. Alles das macht Dopamin. Und das Leben, wo wir schon dabei sind, ist viel spannender, als immer nur Dopamin sich mit Zigaretten zu holen, sondern mit einer Freude, einer Belohnung, einem Lächeln, einer Musik, einem Kuss, einem Rätsel, ist viel toller und macht dasselbe Dopamin wie so eine blöde Zigarette. Das ist etwas.
Der Kuss schmeckt auch besser ohne Nikotin.
Kuss schmeckt sogar besser ohne Nikotin. Genau, und das sind die Dinge, die man sich anschauen muss, dass die Menschen sehen, weil viele RaucherInnen haben totale Angst, dass das Leben schrecklich fad, langweilig ist, ohne jede Stimulation. Und das ist eine berichtigte Angst, da verstehe ich. Ich meine, ich mache das schon viele Jahre, ich verstehe das schon auch. Und das zu nehmen, sagen, oh nein, das kann sein, dass das rauchfreie Leben sogar viel spannender ist, weil man viel mehr Möglichkeiten findet, sich zu belohnen. Das ist aber am Anfang schwierig. In unseren Rauchfreikursen machen wir Belohnungslisten, wo die Menschen 10 Minuten Zeit haben, sich zu überlegen, womit können sich denn sonst noch belohnen? Das fällt Rauchern manchmal sehr schwer.
Kleine, kurze Belohnung. Weil sie so auf die Zigarette fixiert sind. Wann fängt denn überhaupt die Sucht an? Also gibt es da so eine Zigarettenzahl oder eine gewisse Zeit, in der man geraucht haben muss? Also beim Heroin hatte ich mal gehört, reicht der erste Schuss oder gerade auch bei synthetischen
Drogen? Da können wir mal drüber reden, wie das mit dem Heroin ist, aber beim Rauchen ist es so, also die meisten Raucher, wir messen das mit einem Test, dem sogenannten Fagerström-Test, kann man nicht runterladen, das sind 6 Fragen und meistens geht es darum, wann man die erste Zigarette morgens raucht, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wenn man die ersten 5 bis 10 Minuten die erste Zigarette rauchen muss, weil man ja nachts kein Nikotin hat und das dringend braucht, dann ist die Abhängigkeit schon sehr groß. Wenn man mehr als 6 Zigaretten am Tag raucht, und wenn man in den ersten Stunden am Tag mehr raucht als am Ende, dann sieht man, dass die Sucht schon stark ist. Und wenn man dann noch sich zugeben muss, dass selbst wenn man krank ist und im Bett liegt, dass man dann auch rauchen muss, dann hat man schon eine schwere Abhängigkeit. Und das Ganze ist so, die Abhängigkeit geht im Kinder- und Jugendalter los. Also die meisten Menschen, die zu mir kommen, oder eigentlich 85 bis 90% der RaucherInnen, haben zwischen dem 12. und 19. Lebensjahr in der Zeit der Hirnreifung angefangen zu rauchen. Weil da entwickelt sich das. Oder andersrum, wir beide, wir sind jetzt etwas älter als 19, wenn noch nicht viel, aber ein bisschen. Wir würden jetzt nicht mehr abhängige Raucher werden. Das geht biologisch im Hirn schon gar nicht mehr. Das heißt, und wenn,
dann hat das Alter doch auch mal seinen Vorteil.
Hat auch seine Vorteile. Und wenn, dann würden wir auch beide wieder aufhören können mit einfachem Willensentscheid. Das können Menschen, die so früh angefangen haben, nicht. Die brauchen mehr Coaching und die brauchen wahrscheinlich auch die Kombination aus Medikamenten und einer Beratung.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Jetzt gehen wir mal davon aus, vom positiven Fall, wir haben jetzt tatsächlich jemanden bei unseren Hörern, der sich gleich motiviert sagt, ja, ich möchte wirklich jetzt mal endlich den Klimmstängel weglegen. Was wären denn zum Beispiel dann die ersten konkreten Schritte, sagen wir, in den nächsten 24 oder 72 Stunden?
Also sagen wir mal so, die Silvestermethode, morgen höre ich auf, ohne irgendwas zu tun, die hat jetzt nicht so wahnsinnig groß, also ich rate es jedem, es mal zu probieren. Ich weiß aber wissenschaftlich, dass wir nach einem Jahr nur 5% haben, die das schaffen. Also morgen höre ich auf,
also
jetzt nach diesem Podcast schmeiße ich meine Zigaretten weg. Vielleicht ist das ein bisschen besser, weil der Podcast natürlich noch intensiver ist, aber so morgen höre ich auf, hat 5%. Man sollte so einen Rauchstopptag schon ein bisschen planen, sich wirklich zu überlegen, will ich das, wann ist ein guter Zeitpunkt, das zu machen, sich einen Rauchstopptag planen, sich das gut zu überlegen und den Tag auch überlegen, wann mache ich das, es möglichst vielen Menschen sagen, damit es einem auch ein bisschen peinlich ist oder vielleicht so eine Wette abschließen, vielleicht auch dem Umfeld sagen, also ich höre morgen auf zu rauchen, das kann sein, dass ich die erste Woche ein bisschen knatschig bin im Büro oder so, also das unterstützt mich doch da bitte. Und wenn ihr zum Rauchen geht, vielleicht sagt er, nehmt mich mit oder wisst ihr, dass ihr mir jetzt keine anbietet. Das ist, sobald man so ein bisschen um Hilfe bittet, ist es, oder Menschen teilnehmen lässt, dass man jetzt so etwas macht, das ist ja ein Riesenschritt, dann fällt es einem leicht.
Aber grundsätzlich schon besser, es ganz zu lassen. Oder gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich reduziere um die Hälfte und dann gehe ich nochmal welche runter und dann nochmal.
Es gibt Reduktionsprogramme, man kann Rauchen auch reduzieren. Aber wenn man wirklich an Nikotin gewöhnt ist, wie die meisten Raucherinnen, die abhängig sind, dann sagen wir, es gibt die sogenannten Golden Six, also 6 Zigaretten braucht man ungefähr über den Tag verteilt, um diese Nikotinabhängigkeit stabil zu behalten. Wenn man weniger geht, ist man dauernd im Entzug, leidet im körperlichen Entzug, dann muss man wieder rauchen, dann hat man wieder die Belohnung, die ist besonders stark und in der Psychologie sagen wir, das, was man dann macht, nennt sich intermittierende Verstärkung. Und das ist leider genau das Gegenteil, das macht sogar eine Verstetigung des Verhaltens. Also das ist sogar das Schlechte, was man machen sollte. Das sagen alle Wissenschaftler und alle Leitlinien. Also alles unter 6 Zigaretten von heute auf morgen einen Stopptag machen und da durch die Entzugserscheinungen durchgehen. Das Tolle ist...
Mit welchen Entzugssymptomen müsste ich denn rechnen, wenn es zum Entzug kommt?
Also wir sind jetzt nicht meine Patientin und es ist jetzt aber im Podcast normalerweise würde ich es gar nicht so sagen, weil dann gibt es sowieso eine self-fulfilling prophecy, wenn ich dann
spiele, Kopfschmerzen,
ja. Dann kriegen sie Kopfschmerzen. Aber es ist natürlich ein Unruhegefühl, ein Kopfschmerz vielleicht auch Schlafstörungen, ein bisschen auch dieses, also vor allem dieses Craving, dieser unwiderstehliche Drang jetzt zu rauchen oder so eine innere Unruhe. Manche sagen, ich kratze die Wände ab. Habe ich aber noch nie gesehen. Das ist aber so ein Bild, ja, dass man denkt, auch ist das so ein bisschen die Katastrophisierung, weil die RaucherInnen mehr denken, es passiert sicher was ganz, ganz was Schlimmes, wenn ich jetzt Zigaretten absetze. Das Tolle aber ist...
Ja, die meisten tatsächlich haben wirklich Angst dann vor Zunehmen. Gerade wenn man vielleicht sowieso schon...
Kurzfristig passiert einfach mal nichts Schlimmes Körperliches. Man fällt nicht um, man kriegt keinen Herzinfarkt, man kriegt keine Blutdruckentgleisung. Anders als bei Heroin, aber Alkohol ist Rauch für den Körper überhaupt nicht gefährlich, sondern nur gut, wenn man aufhört zu rauchen. Auch wenn man plötzlich aufhört zu rauchen. Aber natürlich haben viele Angst, dass sie irgendwie durchdrehen, was aber eigentlich nicht passiert.
Man merkt ja tatsächlich beim Rauchen schon in relativ kurzer Zeit, dass es einem was gebracht hat.
Inzwischen ja von wenigen Tagen. Da können wir gerne drüber reden. Nach 2 Tagen hat man schon mehr, riecht und schmeckt man wieder besser, was ja wunderbar ist plötzlich. Man riecht aber auch unangenehme Sachen. Also mir hat ein Patient mal erzählt, ich wusste, dass in meinem Fitnessstudio der Spinn zu furchtbar stinkt. Oder eine Patientin kam zu mir und sagte, wissen Sie, dass die Münchner U-Bahn nach Schmieröl riecht? Ja, die hat so einen leichten Geruch. Das riechen aber Raucher nicht, weil die alles durch die Verklebung der Sinnesorgane hier oben, die sogenannte Lamina cribrosa, weil die ganz wenig schmecken und riechen auch im Mund. Eine Patientin hat ich habe bei meiner Familie wahrscheinlich jahrelang das Essen versalzen, weil die einfach ein bisschen schwächeren Geschmack haben. Also das sind Geschmacksexplosionen, auch ein bisschen unangenehm, der Partner hat Schweißfüße. Und das ganz Spannende ist, dass natürlich Raucher, die aufgehört haben, Raucherinnen, andere Raucher riechen. Das erklärt auch ein bisschen, warum die so militant werden manchmal, weil sie es plötzlich merken, wie sie selber. Ich meine, sie haben sich auch mal in der U-Bahn oder in dem Bus neben einem Raucher, der gesetzt hat, das ist schon schwer zu ertragen. Das merken die aber nicht. Das sind keine bösen Menschen. Das wissen die nicht, wie sehr sie eigentlich die anderen belästigen.
Der Besserwisser.
Sind E-Zigaretten wirklich harmloser als normale Zigaretten? Zumindest für Einweg-E-Zigaretten kann man das offenbar nicht sagen. Denn eine Studie des LMU-Klinikums München aus dem Jahr 2025 zeigt, moderne Einweg-Vapes geben Nikotin fast so stark ab wie normale Zigaretten. Besonders beunruhigend, der Nikotinspiegel stieg bei den Einwegprodukten bereits in der ersten Minute nach Konsumbeginn am stärksten an. Die maximale Konzentration an Nikotin wurde nach nur 5 bis 6 Minuten erreicht und somit schneller als bei klassischen Zigaretten, das sind 8 Minuten. Für das Suchtpotenzial eines Produktes ist vor allem der schnelle Anstieg der Nikotin in der akuten Phase, also in den ersten Minuten nach Beginn des Konsums, entscheidend. Mit dem Fagerström-Test, da lässt sich übrigens einfach das Ausmaß einer Abhängigkeit feststellen. Infos dazu gibt es in den Shownotes des Podcasts.
Das heißt, nach 2-3 Tagen mehr riechen und schmecken. Nach wenigen Tagen hat man deutlich mehr Luft, weil das Kohlenmonoxid abgedampft ist. Man hat also 5% schon allein nach 2 Tagen mehr Lebensfrische, mehr Energie. Nach 14 Tagen hat man schon zwei Stockwerke mehr, wenn man untrainiert ist, wie man schafft. Gerade wenn ich ältere Menschen entwöhne, schaffen die genau da ihre Stufen, die sie vorher nicht schaffen konnten. Also es ist ganz toll. Und dann geht das immer so weiter. Der Raucherhusten geht weg. Am Anfang nimmt er zu, weil wenn die Lunge anfängt, sich zu reinigen, dann geht's erst richtig los, weil die alles abhustet, weil der Schleim flüssiger wird, die Flimmerhaare wieder arbeiten können. Die Lunge macht eine richtige Selbstreinigung. Das heißt,
ja, was? Cool.
Am Anfang hustet man sogar mehr. Dann sagen alle, jetzt habe ich aufgehört, jetzt habe ich erst richtig Husten. Jawohl, weil die Lunge sich reinigt, die macht Frühjahrsputz. Nach einem Monat ist der weg. Und dann husten sie nicht mehr. Sie schnarchen weniger.
Ja, gut zu wissen, dass das auch tatsächlich so ein kurzer Effekt, der erstmal negativ wirkt, eigentlich seine positiven Ursachen hat. Und
wollen
dann
Sie noch mehr hören, was Tolles passiert? Kann ich so sagen?
Also, Immunsystem wird mich müssen besser. Sie ja vor allem nicht überzeugen. Ich habe das Glück, ja tatsächlich nicht Raucherin zu sein, aber Für unsere Hörer kann das natürlich tatsächlich
also
der
Immunsystem
Punkt sein,
wird besser, sie haben deutlich weniger Erkältungskrankheiten, sie müssen wissen, deshalb machen ja Firmen auch gerne Rauchentwöhnung. Eine Raucherin, ein Raucher hat ungefähr 2 Fehltage im Jahr mehr. Das ist natürlich für so eine Riesenbelegschaft schon ein Wort, wenn die alle nicht rauchen würden. Und auch an sich, dass man jetzt nicht jede Grippe und jeden Schnupfen kriegt, weil natürlich auch die ganzen Epithelien, Nase, Lunge, Schleimhaut durch den Rauch so geschädigt sind. Das ist natürlich ein Traum. Ja. Also es ist ein Riesenboost für die Gesundheit. Und die Haut wird vor allen Dingen auch besser. Sie kriegen relativ schnell eine straffere Haut. Ich bin manchmal ganz eifersüchtig, wenn da so die Menschen so vor mir so aufblühen. Und es macht ein wahnsinniges psychisches Wohlbefinden, wenn man das geschafft hat, dann ändert man sehr viel anderes im Leben auch. Manche ernähren sich gesünder, machen mehr Sport, weil sie auch mehr Luft haben, gucken in ihrer Beziehung, ob da alles klappt. Also das Tolle ist, so deshalb mache ich das so gerne, Rauchen ändert ganz viel Positives im Leben.
Ja, man spürt Ihre Leidenschaft für das Thema. Trotzdem muss ich noch mal ganz kurz auf was Negatives zurückkommen, weil Sie gesagt haben, eigentlich reden Sie gar nicht so gerne über Entzugssymptome, weil Sie wollen ja motivieren. Trotzdem ist ja damit auch verbunden, wie man weiß, was auf einen zukommt. Vielleicht gibt es da auch dann einen ganz praktischen Tipp, was denn hilft in den ersten Minuten, wenn das Verlangen eben dann doch hochschießt.
Also zum einen
muss man ja irgendwie eine Gegenstrategie haben.
Das Wichtigste ist erstmal, was ich vorhin schon angestrichen habe, das Entkatastrophisieren. Die Gewissheit, das hilft Patienten immer sehr, wenn ich sage, es kann nichts deinem Körper passieren. Also du brauchst keine Angst haben, dass irgendwie es so schlimm wird, dass du in die Notaufnahme gehen musst. Kann nichts passieren. Das nächste ist, was ganz wichtig ist, Entzugserscheinungen gehen in Wellen. Das bedeutet, sie werden schlimmer, schlimmer, schlimmer und dann flachen sie ab und gehen wieder weg. Wie so ziemlich alles im Körper in Wellen geht. Und witzigerweise ist in dem Moment, in dem man denkt, das wird katastrophal, ist die Welle eigentlich schon an ihrem Scheitelpunkt, geht noch ein bisschen weit und geht wieder weg. Und mit unseren PatientInnen üben wir immer im Geiste über die Welle zu surfen. Man stellt sich so einen schicken kleinen Surfer vor oder man steht selber auf so einem Surfboard und surft so locker über diese Entzugswelle drüber. Und wenn man drüber ist, ist man glücklich, weil man über die Welle ist. Und das Tolle ist, die nächste ist nicht mehr so schlimm. Die flachen nämlich ab. Die werden immer flacher und nach spätestens 10 Tagen hat man gar keine Entzugserscheinung mehr. Das ist toll.
Das ist ein guter Ausblick, auf jeden Fall.
Das nächste ist, wenn die Welle wirklich kommt, wenn es zum Beispiel eine Schmerzwelle wäre, Schmerz ist genau dasselbe, es geht auch immer in Wellen, dann geht es wieder weg, wenn man chronische Schmerzen hat. Dann, wenn Sie am Scheitelpunkt ganz oben der Welle Schmerz, da brauchen Sie mindestens 2 Schmerztabletten. Wenn Sie sehen, es geht los, dann brauchen Sie nur eine, dann können Sie das schon abflachen. Und so ist es auch mit den Nikotinpräparaten. Man nachher spricht, wenn man Medikamente nimmt, sollte man die Nikotinpräparate dann nehmen, wenn man das Gefühl hat, jetzt geht's los, weil dann kommt's gar nicht, dann flacht die Welle ab. Das ist auch ein Fall. Also die beiden Tipps sind auf jeden Fall zum einen entkatastrophisieren, schauen, dass man locker über diese Welle surft, dass man weiß, es geht wieder weg. Die nächste wird weniger schlimm. Und wenn ich diese Wellen nicht zu ertragen habe, würde ich mir Nikotinpräparate nehmen.
Das passt ja perfekt zu meiner nächsten Frage, die ich mir überlegt habe. Denn das eine ist tatsächlich diese Begleitung, vielleicht durch eine Suchtambulanz wie bei Ihnen, aber nicht jeder hat vielleicht die Zeit dazu oder findet den Weg dorthin. Wann sagen Sie, ist es aber doch nötig, dass man eine professionelle Begleitung, Unterstützung aufsucht? Vielleicht reichen ja auch Kurzinterventionen. Und wann kann man erstmal sagen, ich versuche selbst mit eben diesen Nikotinpräparaten? Denn da gibt es ja eine ganz große Zahl an Pflastern, Kaugummis, Lutschtabletten, Sprays. Da kann man ja schon einiges machen.
Also jede Intervention wirkt, muss man sagen. Und natürlich gibt es den Königsweg, einen Raucherentwöhnungskurs, der von der Krankenkasse zertifiziert wird. Die haben so die höchsten Quoten. Es gibt jede Menge Apps. Es gibt auch Digas, die man verschreiben kann. Und es gibt eben die Nikotinpräparate. Und ich würde jedem Raucher sagen, ja, probieren Sie es doch mal einfach selber. Machen Sie einen Stopptag, schauen, ob es geht. Seien Sie nicht sauer oder traurig oder bestrafen sich selbst. Es ist eine schwere Erkrankung. Wenn es nicht geht, brauchen Sie halt Hilfe. Es kann ja nichts passieren. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass Sie wieder rauchen, tun Sie sowieso. Das ist ja das Tolle an dem Rauchen. Das heißt, wir gehen da eher spielerisch damit um. Probiert es ruhig mal. Auch, man kann auch in die Apotheke gehen. Da muss man sich aber gut erklären lassen, wenn man jetzt keinen Arzt, keine Ärztin oder einen Coach hat, sollten die Apothekerin, die PTA einem das genau erklären, wie man diese Präparate nimmt. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Ja, das ist ganz wichtig, dass man die richtig dosiert und richtig einsetzt. Dann sind sie extrem wirksam. Die sind nur frei verkäuflich, weil sie so unschädlich sind, aber nicht, weil sie nicht wirksam sind.
Mhm. Also das Schädigende ist nicht unbedingt das Nikotin, sondern in der Zigarette die Kombination mit dem ganzen Teerrauch und sonstigen.
Nikotin ist in der Dosierung, die ein Raucher sich zu sich nimmt, da wird man 100 Jahre alt. Im Vergleich zu dem anderen, dem Transportmedium Tabak, dem Rauch, ist es unerheblich, weil im Rauch, das ist so richtig giftig. Da sind so 700 richtig giftige Schadstoffe und 1000 noch so, von dem was man nicht so weiß, und noch Kohlenmonoxid drin. Also das ist wirklich so, also wenn man sich überlegt, was sich da so ein Raucher jeden Tag reinzieht, das würde ich niemandem raten, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Nochmal zu den Nikotinpräparaten. Vielleicht ganz kurz, ohne jetzt in eine lange Beratung zu gehen, was wird denn da häufig falsch gemacht? Worauf muss man auf jeden Fall aufpassen?
Also häufig werden die Präparate vor allen Dingen zu niedrig dosiert und zu kurz angewendet. Das ist eigentlich die Faustregel. Zu niedrig dosiert heißt also, ein Raucher, der eine Schachtel Zigaretten raucht, hat ungefähr 20 Milligramm Nikotin am Tag, die er sich zuführt. Und ungefähr so viel müsste er sich mit Pflastern und Kaugummi oder Mundspray auch zuführen. Also eher höher dosieren, nicht so ein, zwei. Und die PatientInnen sagen immer zu mir, ja, ich habe nur 3 Kaugummis gebraucht. Sag ich, nee, das ist nicht gut. Dosieren Sie hoch. Dosieren Sie viele Wochen hoch und schauen einfach nur auf das Psychische. Jede Zigarette, die Sie nicht rauchen, ist ein Riesengewinn für die Gesundheit. Die ganzen positiven Dinge stellen sich schon unter Nikotintherapie ein, also gar kein Problem. Also zu niedrig dosiert und dann zu kurz angewendet. Das Rauchen ist ja eine starke auch Verhaltenssucht, also eine psychische. Und diese psychischen Komponenten, also wir Menschen sind, wir haben einen tollen Vorteil, wir sind wahnsinnig veränderungsfähig. Wenn Sie jetzt an den Nordpol ziehen würden, so in 2 Monaten würden Sie nicht mehr frieren.
Okay, das wäre schön. Ja, ich bin sonst so eine Frostbeule.
Ich bin auch. Ja, aber der Mensch ist wahnsinnig toll, sonst hätten wir die Erde nicht erobert. Und so ist es auch mit schlechten Gewohnheiten oder Angewohnheiten. Nach 2 Monaten können Sie das löschen, das Verhalten, sagen wir im medizinischen, im psychologischen. Das heißt aber, das dauert. Also wenn man das 30 Jahre raucht, dass man dann diese ganzen Gefühle, die Verbindungen mit der Zigarette nicht mehr hat, dass das eine Zeit lang dauert, dass das in nur 2 Monaten geht, ist super. Aber 2 Monate dauert's. Und in der Zeit, in der man sein Verhalten ändert und lernt, wie man ohne Zigaretten lebt, in der Zeit geben wir richtig viel Nikotin, dass man nicht auch noch körperliche Entzugserscheinungen hat. Das ist der Trick. Das heißt, zu niedrig dosiert und zu kurz angewendet. 2 Monate. Gerne auch 3 Monate. Und dann abdosieren. Weil in 3 Monaten hat der Körper verlernt, dass wenn er jetzt Entzugserscheinungen kriegt, wenn sie das Nikotin absetzen, dass da ja irgendeine Zigarette war. Das ist der Trick. Also sich selbst ein bisschen austricksen und dann hat man eine Woche ein bisschen Entzug, sagt man, irgendwie fühle ich mich komisch, vielleicht werde ich krank oder was. In Wirklichkeit ist der Nikotinentzug. Aber die Verbindung, dass man eine Zigarette will, die ist weg.
Andere Gretchenfrage, wenn es ums Aufhören geht. Die wird viel diskutiert, auch sehr kontrovers unter Experten. Ist die E-Zigarette ein effektiver Weg, um weg vom Rauchen und dem Tabak zu kommen?
Also das ist jetzt eine wirklich sehr kontrovers diskutierte, auch von der Deutschen Herzstiftung. Da habe ich mir schon, also das ist, da gibt es da sehr viele Meinungen dazu und sehr viele Expertinnen, die sehr viel in die Welt blöken. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Da ich Wissenschaftler bin, in allen Leitlinienkommissionen drin, was das gibt und mich wirklich intensiv mit der Wissenschaft beschäftigt, kann ich Ihnen sagen, also so ein paar Grundprinzipien. Die E-Zigarette ist auch schädlich, weil sie Propylenglykol einatmen, weil da Geschmacksstoffe drin sind und alle möglichen Zusatzstoffe, die in die Lunge nicht hineingehören. Ja, das ist in die Lunge gehört eigentlich nur bayerische Bergluft oder Nordseeluft oder sowas, ja. Aber auf keinen Fall irgendein Dampf, irgendein Propylenglykol. Das nächste
ist Münchner Stadtluft und Frankfurter Stadtluft wird da auch schon ein bisschen kritisch unter Umständen.
Kritischer auch, aber die müssen sie ja atmen. Aber eine Zigarette dazu müssen sie nicht einatmen. Das heißt, es ist sicher nicht toll, sowas einzuatmen. Und wir wissen nicht, wenn man 20 Jahre lang Propylenglykol, was der Hauptträgerstoff oder Glycerin ist, zu einer E-Zigarette, wenn man das einatmet, was mit der Lunge passiert, weil wir die Daten nicht haben. Die gibt's noch nicht so lange, die Zigaretten. Es gibt keine Tierversuche, keine Menschenversuche. Wir wissen es nicht. Es war früher, als die Zigaretten auf den Markt kommen, auch so, dass man nicht gedacht hatte, dass die Dinger so schädlich sind. Das hat man erst 20 Jahre später gesehen, dass plötzlich die Lungenkrebsraten hochgingen und die Leute starben.
Das heißt, also beinahe sowas wie ein großer Feldversuch im Augenblick.
Richtig. Es ist ein völlig korrekt, ein großer Feldversuch. Aber Was man schon sagen kann, die E-Zigarette ist deutlich weniger schädlich als die Tabakzigarette. Das heißt, am besten wäre natürlich mit allem nichts zu verwenden, aber wenn es nun gar nicht geht, mit diesen Methoden, die wir besprochen haben und noch besprechen werden, mit dem Rauchen aufzuhören, es keine Alternative gibt, ist es besser, auf die E-Zigarette vollständig umzusteigen, als weiter zu rauchen. Das kann man schon ganz klar sagen, ja. Da gibt's auch viele Pneumologen, die das gar nicht hören wollen. Jetzt sprechen Sie mit einem Suchtmediziner und wir haben das Prinzip Risikoreduktion auch in allen anderen Drogen drin, dass wir sagen, wenn es gar nicht geht, aufzuhören. Mhm. Beim Heroin machen wir es ja auch so, da substituieren wir.
Harm Reduction.
Harm Reduction, ja. Das Harm Reduction ist ein tolles Wort, was es schon sehr lange in der Medizin gibt, aber leider durch die Tabakindustrie, vor allem durch Philip Morris, übernommen wurde und damit Werbung gemacht werden. Und seitdem ist dieses Wort böse. Philip Morris ist böse. Das ist eine böse Industrie. Werbung. Das sind richtige Verbrecher, will ich nicht sagen. Aber das ist eine Industrie, die ein Produkt produziert, was die Menschen umbringt. Die sind böse. Und jetzt haben sie ein relativ gutes Wort genommen, um ihre Tabakerhitzer zu verkaufen und ihre E-Zigaretten. Das ist natürlich schlecht. Und das von der Tabakindustrie ist schlecht. Aber insgesamt ist es schon gut. Also, es gibt gute Daten, auch sehr seriöse Daten, dass man mit der E-Zigarette aufhören kann zu rauchen. Das Problem ist nur, dass Menschen, die das tun, sehr häufig bei der E-Zigarette bleiben. Das heißt, wenn sie...
Und wohl auch zum Teil beides dann konsumieren.
Oder sogar beides konsumieren, das ist dann der Dual-Use. Das ist sogar auch sehr häufig. Mhm. Und das ist so, also ein kleiner Teil schafft es über den Weg der E-Zigarette ganz aufzuhören. Das war, das ist auch von der Theorie ganz vernünftig, weil die E-Zigarette nicht so eine schnelle Belohnung macht, zumindest die Tankmodelle nicht. Blöderweise ist es aber so, dass viele Dual-Use machen und da haben sie von beiden das Schlechte, weil da haben sie nämlich die Nikotin, die Tabakzigarette und das Propylenglykol noch mehr, haben noch mehr Schadstoffe. Das ist schlecht. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, dann steige ich vollständig um. Das schaffen nicht viele. Jetzt haben wir aber ein Problem mit dieser E-Zigarette, dass die ganzen Untersuchungen, die gemacht wurden, mit diesen Tankmodellen gemacht wurden. Jetzt gibt es diese neuen E-Zigaretten.
Die heißen diese kleinen Elfbar. Einmalteile.
Elfbar und Co., die Jugendlichen drin haben. Und da haben wir hier bei der Tabakambulanz als einzige in Deutschland sehr, sehr viele Untersuchungen gemacht, sehr, sehr viele Publikationen. Und wir können, um es nicht zu wissenschaftlich zu machen, nachweisen, dass alle neuen Geräte, dass sie immer mehr Nikotin, immer schneller abgehen, immer süchtiger machen. Diese kleinen bunten Dinger, die nach Apfel-Kiwi schmecken, geben mehr Nikotin und schneller ab, als es die Tabakzigarette tut. Und wir haben jetzt nicht mal das Problem, dass die Leute nicht mit dem Rauchen aufhören können. Das ist auch ein Problem, ob das jetzt mit der E-Zigarette geht oder nicht. Aber wir haben sehr viele Leute, die damit angefangen haben und noch nie geraucht haben. Und das ist ein großes Problem. Und darum bin ich auch mit der E-Zigarette ein bisschen vorsichtig, das auch mal zu empfehlen, weil sie dann vielleicht so ein neues Präparat kaufen und da bleiben sie erst recht drauf hängen. Deshalb würde ich sagen...
Da haben wir uns ja überlegt, dass wir speziell zur E-Zigarette und auch noch zu anderen gerade hippen Produkten bei der Jugend sogar nochmal ein extra Podcast-Gespräch machen.
Dann können wir es super belassen. Es geht, aber besser ist es mit der...
Wir haben andere Methoden und bessere Sachen, genau. Denn es gibt ja auch noch am Ende neben den Nikotinpräparaten, die frei verkäuflich sind, dann auch die verschreibungspflichtigen Medikamente. Mhm. Also da haben wir das Varenicyclin, Bupropion und Cytisin. Mhm. Wenn sie denn verfügbar sind, das war ja phasenweise auch immer schwierig, aber zumindest haben dann Ärzte auch nochmal darüber wahrscheinlich die Möglichkeit, ihre Patienten beim Raucherentwöhnen zu unterstützen.
Also es gibt noch drei leidengerechte Medikamente. Mhm. Das Varenicline zum Beispiel, was es jetzt wieder gibt. Das war eine Zeit lang verunreinigt, da gab es es nicht. Das gibt jetzt wieder auch generisch. Wird auch ein ganzes Stück billiger nochmal. Das ist ein Medikament, das ist verschreibungspflichtig. Das muss, zumindest in Deutschland, das müssen Sie eine Woche nehmen. Und in der Zeit geht es schon los. Das blockiert den Nikotinrezeptor im Gehirn. Und wirkt ein bisschen wie Nikotin, also wir nennen das in der Medizin partieller Agonist, das heißt, es wirkt ein bisschen wie mit Nikotin, es nimmt in Entzugserscheinungen, aber es blockiert den Rezeptor. Und wenn Sie darauf rauchen, dann dockt das Nikotin der Zigarette nicht mehr an den Rezeptor, weil er schon blockiert ist und Sie haben keinen Spaß mehr. Keinen, wir sagen, belohnenden Eigenschaften. Das geht wirklich weg. Nikotin macht keinen Spaß, schmeckt wie Pappe. Das ist, manche Patienten kommen zu mir und sagen, das ist ja furchtbar, was haben Sie mir verschrieben? Und toll, alles wie Pappe, sage ich, genau, das ist es.
Es schmeckt so wie für den Nichtraucher die erste Zigarette, wenn man sagt, ja, ich will es mal probieren.
Nicht ganz. Wow, nee, okay. Es macht keinen Kick. Aber es wirkt schon so, dass sie, dass es keinen Spaß mehr macht. Und das auch, das hat so die höchsten Quoten in den Zulassungsstudien zumindest, kann man auch machen, wenn man so ein Psychopharmakon zum Rauchen aufhören will. Ich verschreibe es sehr häufig, gibt es jetzt auch generisch. Dann gibt es noch das Cytisin, das ist das Tabex, heißt das als Handelsname. Und noch in einem anderen Handelsnamen, das ist jetzt relativ neu, da gibt es etwas weniger Daten. Das gibt es in Deutschland im Moment nicht in der Apotheke, nur über internationale Apotheke, aber in Polen können Sie es zum Beispiel OTC, also Over-the-Counter in der Apotheke, einfach kaufen. Wirkt so ähnlich wie Varenicline. Man gibt das, nimmt das aber nur, ich glaube, 2 Wochen, nicht länger. Mhm. Und dann gibt es noch das Bupropion, das ist ein Antidepressivum, was auch gegen Rauchen zugelassen ist, was aber in den Leitlinien First Line ist, wir aber in der Praxis weniger verwenden, weil es mehr Nebenwirkungen hat, man ein paar Untersuchungen machen muss und es ist auch, hat, es ist ein bisschen schwieriger, da muss man gucken, ob man nicht eine Epilepsie gehabt hat, sollte ein EEG machen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt, also klinisch ist es nicht für mich First Line zum Verschreiben.
Mhm. Genau. Und jetzt sagen wir mal, die erste Phase ist geschafft. Wir haben tatsächlich aufgehört und das Wichtigste natürlich, nicht wieder anzufangen mit dem Rauchen. Was motiviert denn da nach Ihrer Erfahrung am stärksten? Ist es eben die neu gewonnene Gesundheit? Ist es das gewonnene Geld? Die Familie, die happy ist und sagt, ach, endlich riechst du besser, ist die gewonnene Leistungsfähigkeit?
Es ist genau das alles, wenn man sich das klar macht. Was wir mit den Patienten üben, dass man sich genau bewusst macht, sich wirklich aufschreibt, ich habe ein Lob bekommen, ich habe Geld gespart. Geld sparen zum Beispiel, viele machen das, dass sie sich ein Glas nehmen, wo sie jeden Tag 5 Euro reinschmeißen oder jede Woche Geld reinschmeißen, damit man das für einen Urlaub spart. Und die ganze Familie sieht, das wird im Urlaub ausgegeben, weil der Papa nicht mehr raucht. Solche kleinen Verstärker sind's. Das Gehirn will ja unbedingt rauchen und da muss man das Gehirn ein bisschen austricksen. Und das sind genau, was Sie gesagt haben. Sie haben das perfekt gemacht. Eigentlich könnten Sie bei uns anfangen. Sie sagen den Menschen, man sagt sich selber, man spürt, man guckt wirklich bewusst, was habe ich erreicht? Ist es nicht toll, was ich geschafft habe? Meine Frau mag mich mehr lieber. Ich krieg mehr Bussis zum Beispiel. Meine Kinder sind stolz auf mich. Ich bin selber stolz auf mich. Das ist ja auch toll. Ich habe was geschafft. Ich habe mir was vorgenommen. Ich habe was geschafft. Das gibt ein unwahrscheinliches Dopamingefühl. Also dasselbe, was Rauchen eigentlich macht. Und genau diese also, kleinen
Dinge. Sich selber dieses Warum auch dann suchen oder nochmal selber dann verstärkt. Dieses Warum für sich selber dann quasi herausfinden und auch dann selber nochmal verstärken.
Achtsam und bewusst sein, was habe ich erreicht und wirklich sich das überlegen, nochmal wirklich abends einmal kurz durchgehen, was habe ich denn jetzt schon alles Tolles erreicht. Und das Lustige ist, die Entzugserscheinungen, die gehen ja runter und die Erfolge gehen immer weiter hoch. Und da gibt es so ein Break-Even, so nach 10 Tagen, wo die Patienten sagen, okay, also jetzt ist ganz klar, dass die Vorteile überwiegen und die Nachteile des Rauchstopps deutlich weniger sind. Und auf den Punkt warte ich immer. Der kommt aber bei den meisten.
Ja. Und wir wären jetzt nicht die Deutsche Herzstiftung, wenn ich nicht noch einen Herzspezialtipp gerne von
Ihnen
hätte. Vielleicht ganz kurz, Ihre stärksten Argumente, warum das Aufhören nach einem Herzinfarkt, einem Stent oder einer Bypass-Operation so entscheidend ist und ja, wie man vielleicht auch die Angst den Betroffenen nimmt, dass es dieses Aufhören dann auch belastend sein
könnte. Also ich bin kein Kardiologe, aber nach einem Herzinfarkt können Sie den Blutdruck einstellen, Sie können den Fettstoffwechsel einstellen mit Medikamenten, Sie können eine Herzsportgruppe besuchen, Sie können auch gesünder leben, das können Sie alles machen. Bringt auch alles was. Der Rauchstopp bringt am meisten. Einfach von den Daten her. Also wenn Sie wirklich was machen wollen, dann hören Sie auf zu rauchen und Sie haben deutlich mehr als mindestens so viel wie alle diese anderen Maßnahmen zusammen. Es ist ein Wahnsinnsboost, um den Reinfarkt zu verhindern, ist der Rauchstopp das Wichtigste, was Sie machen können. Auch wenn Sie einen Stent bekommen haben, dass der nicht wieder zugeht, ist ein Rauchstopp das Wichtigste. Das ist einfach und es gibt auch für die Behandlung mit Nikotinpräparaten zum Beispiel keine Kontraindikationen, wenn Rauchen die Alternative ist. Das heißt, auch frisch operiert können Sie einen Rauchstopp machen, können Sie Nikotinpräparate nehmen, weil das sicher besser ist, als wenn Sie auf dieses frisch operierte Ding auch noch Schadstoffe reintun. Das heißt also, es ist ein wirklich auch da, wenn das Kind schon ein bisschen im Brunnen gefallen ist, das Tollste, was Sie machen können.
Ja, man gewinnt letztendlich in jeder Phase wenn man aufhört, egal ob man mit 30, 40, 50, 60 oder 70 aufhört, man gewinnt noch Lebenszeit.
Absolut. Das ist wirklich. Ich entwöhne sehr gerne Senioren, weil man das noch viel schneller sieht. Wissen Sie, so ein 30-Jähriger, der merkt gar nicht, dass er 10% mehr Energie hat, aber ein 70-Jähriger merkt das sehr wohl. Und die blühen auf und die freuen sich so sehr mit mir, dass das jetzt noch geht. Und dass die Enkel sich freuen und dass sie nicht mehr an dieser Fluppe hängen müssen. Das macht richtig Spaß.
Und vielleicht noch zum Abschluss ein letzter motivierender Tipp. Wenn man doch mal wieder zur Zigarette gegriffen hat, wie geht man klug damit um, ohne alles in Frage zu stellen und zu sagen, ach, hat ja eh keinen Sinn.
Also wir nennen das, also ich habe jetzt alles gemacht und war ein paar Wochen rauchfrei und jetzt ist es passiert, ja. Und die Patienten sagen jetzt immer, ich habe einen Rückfall erlitten. Und für so einen Mediziner klingt der erlitten komisch. Sagt, nein, sie haben es ja selber erlitten. Aber das stimmt nicht. Die Patienten erleiden das wirklich, ja, das ist so. Das ist einfach, das Gehirn versucht einen ein bisschen auszutricksen, damit es diese Sucht wieder hinkriegt. Und das Wichtigste ist dann, wenn es passiert ist, nicht den sogenannten Rückfallstock zu erleiden, sagen, alles ist furchtbar, es ist ja völlig egal, ich bin blöd, ich bin schwach, ich schaffe sowieso nichts, dann raucht man wieder 20. Sagt, nein, das ist mir passiert, es ist passiert, ich schaue mir das genau an, aber ich höre sofort auf. Weil, und das ist auch ein Trick, den ich meinen Patientinnen immer sage, anders als die meisten anderen Suchtmittel, als zum Beispiel Bier, macht Rauchen viel suchtmäßig, aber nicht die Entscheidungsfähigkeit kaputt. Nach einer Zigarette können Sie sehr wohl entscheiden. Die Steuerungsfähigkeit ist nicht weg. Sie können nach einer Zigarette Auto fahren und Sie können auch ganz bewusst sagen, nein, ich mache sie aus, ich schmeiße sie weg, ich bleibe im rauchfreien Leben. Und wenn man das weiß, dann ist es viel einfacher, mit so einem Rückfall, aus einem Rückfall einen sogenannten Ausrutscher zu machen, einen Vorfall. Ja. Im Englischen heißt ein Rückfall Relapse und ein Vorfall heißt Lapse. Das Relapse-Konzept. Und so einen Lapsus kann man mal haben, soll man sehr ernst sein, dass es nicht passiert, aber wenn es ist, hat man nur einen kleinen Vorfall und ist dann wieder auf der
Spur. Ja, perfektes Schlusswort.
Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank, Dr. Röther, für diese wirklich vielen, vielen tollen Aspekte. Und ich denke, die wichtigste Botschaft heute, Nikotin-Tabakentwöhnung, ist kein einfach Zusammenreißen, sondern ein wirkliches medizinisches Problem, für das es aber gute Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und die Chancen dafür steigen, wenn man sich professionelle Unterstützung holt. Der Nutzen jedenfalls ist am Ende unfassbar groß. Mehr Luft zum Atmen, mehr Energie, mehr Lebenszeit. Und besonders für Herzpatientinnen und Patienten gilt, Aufhören ist wirklich eine der stärksten und erfolgreichsten Investitionen in die Gefäßgesundheit. Und mit diesem hoffentlich motivierenden Appell sage ich Tschüss. Das war Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Wenn Ihnen diese Folge geholfen hat, dann abonnieren Sie uns und vor allem bleiben Sie gesund. In einem zweiten Gesprächsteil, da werden wir uns übrigens tatsächlich nochmal ganz intensiv den neuen Nikotintrends widmen und was hier wichtig zu wissen ist.